Ja, liebe Leute, ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier von meinem Pult, von dem ich die heutige Vorlesung halten werde. Denn ja, wir haben viel, viel auf dem Programm, viel vorzulesen, auch wenn ja eigentlich mein Diktum feststeht, dass ich lieber frei reden wollte. Nicht mehr so viel zensieren, nicht jetzt einfach es frei fließen lassen, aber... Ja, das ist auch dieses anti-autoritäre Ressentiment, das uns postmodernen Individuen so zu eigen ist. Nach Robert Pfaller beschreibt er eben, dass wir jegliches autoritäre Konstrukt ablehnen. So auch einen geschriebenen Text, irgendetwas Feststehendes, was sich nicht mehr verändern lässt, wo man nicht mehr die Buchstaben umsetzen kann im Text. Das erscheint uns heute zu brachial, zu mächtig, zu gewalttätig. So auch mir, aber trotzdem kann ich nie die Finger lassen von diesen Büchern hier vor mir. Die geben mir doch wiederum Struktur und Ordnung. Die Ordnung halten wir also hoch hier im Podcast, im Tischlein deck dich Podcast Nummer 85. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Simon an meinem Standpunkt, an meinem Pult, an meinem Platz in der Welt, der immer noch hier in Deutschland ist. Dieses Land, wo jetzt ja doch das Wetter mal ganz annehmbar wird, jetzt im Mai. Heute ist der 15. Mai. Und ich hatte angekündigt, in Folge 85 etwas zu sagen zu einem pikanten Thema. Dieses Thema ist der Drogenkonsum, die generelle Frage des Drogenverzehrens. Und auch Peter Haag schrieb ja in diesem Werk zur Romantik darüber, über das Opiumrauchen und die romantischen Schriftsteller um 1800 herum, die eben nicht so gut geschrieben haben laut ihm, sondern sich mehr in die Dunkelheit ihrer geistigen Welt zurückzogen und sich darin einfach ergötzten. Sich vorzuspiegeln in der Dunkelheit ließe sich eine neue Klarheit finden. Aber wie auch immer, dieses Werk kann ich heute also nicht behandeln zur Romantik. Und ebenfalls den Drogenkonsum müssen wir dann später mal behandeln. Dann kann ich nämlich da auch ein Zitat vorlesen von Hax. Ja, der sagt, Drogen machen eben dumm und man stirbt früher. Wer Drogen nehmen will, wer Drogen nimmt, muss also dumm sein wollen und früher sterben wollen. Das lasse ich heute einfach so stehen. Mag ja schon stimmen. Lassen wir den Hax einen guten Autor sein. Und denn, ja, heute müssen wir uns anderen Themen zuwenden. Und dieses Thema der Drogen, die auf Englisch einfach Drugs heißen, wo es das gleiche Wort ist wie für Medikamente. Dieses Drogenthema können wir dann auch später aufgreifen in dem größeren Zusammenhang der Gesundheit, der ich mich wieder annähern will, aber nicht mehr mit diesem Fokus unter diesem Blickwinkel der Corona-Pandemie. Die ist jetzt ja erstmal vorbei. Aber die nächste Pandemie kommt bestimmt. Denn wir alle haben ja diese Sehnsucht danach, wie ich da analysierte, nach dem Stillstand, dass einfach alles runtergefahren wird, das Räderwerk nicht mehr so gewalttätig da rattert, der gesellschaftliche Betriebsablauf mal ein paar Ausnahmeregelungen eingeschoben bekommt. So also wird die nächste Pandemie kommen im Herbst oder die nächste Corona-Ausnahmesituation dann. Aber jetzt, in diesen Zeiten, wo man gesund ist, da muss man ja auch nicht an die Gesundheit denken. Deshalb fühlen wir uns jetzt einfach mal gesund, bitte, liebe Leute. Denkt nicht an die Gesundheit und da werde ich dann später also diesen größeren Bogen schlagen, diesen Kontext aufgreifen. Aber das wird jetzt noch einige Folgen dauern. Denn es ist auch wichtig, beim Podcasten geplant vorzugehen, wie mein Vorbild Marlon Grund ja schrieb, was ich nicht richtig verstand, seinen Satz, man sollte geplant schreiben, geplantes Schreiben, ja, wie soll ich mir das planen, zu schreiben, zu podcasten, aber immerhin habe ich mir fürs Podcasten ja so diese groben thematischen Blöcke vorgelegt, damals in Folge 45 auf die Corona-Pandemie eingeschränkt und dann relativ hartnäckig diszipliniert dabei geblieben und ja, den Abschluss aber nie richtig gefunden. Erst, weiß gar nicht mehr, ja, so mit Folge 60 wollte ich es eigentlich abschließen. Da war so der thematische Cut dann. Aber ja, dann wollte ich mich dem Klima zuwenden, habe mich da aber immer wieder verheddert. Und genau deshalb können wir jetzt einfach nochmal diese Klimasache rund machen. Noch ein paar kurze Bemerkungen dazu loswerden. Erstmal die Frage der Naturwissenschaft, die da ja so extrem im Vordergrund stand über die letzten Jahre in der Debatte, dass da von Seiten der Klimaüberzeugten, die für die Klimarettung plädieren, von denen wird so postuliert, es gäbe da ein Wissenshindernis. Es gäbe Leute, die nicht richtig einsehen, was die Wissenschaft schon als Fakt anerkannt hat. Und dass wir da also ein Vermittlungsproblem haben. Aber ja, in dieses Problem will ich mich auch gar nicht einmischen und gar nicht sagen, so oder so ist das. Ich hatte nur leichte Kritik angebracht an diese Doktrin, dass alles doch ganz klar ist, was mit dem Klimawandel ist, dass der menschengemacht ist und dass es immer heißer wird, wenn wir nicht eingreifen. Leichte Kritik an dieser Aussage, finde ich, ist schon berechtigt. Wegen dieser Frage, der Klimawandel oder das Klima generell ist so ein komplexes System, dass wir es nicht mal im Ansatz physikalisch irgendwie modellieren können, nicht irgendwie ein Computermodell, was auch in der Pandemie ja gezeigt hat, das nicht taugt. Irgendwelche Computermodelle sind einfach viel zu begrenzt für solche komplexen Systeme wie das Wetter, das Klima, das sich so ändert, so leicht ändern kann durch verschiedene Einflüsse und wo man halt auch gar nicht richtig versteht, welche Effekte haben da welchen Einfluss. Klar ist es bei Teilen der Klimawissenschaft sicher so, dass man da Erkenntnisse erzielen konnte über den Zusammenhang von CO2 und dem Treibhauseffekt. Das ist sicherlich unbestritten. Und auch ja, den Zusammenhang der menschengemachten Erderwärmung, dass in diesem Zeitalter der Industrialisierung extrem viel CO2 ausgestoßen wurde und das damit in einen Zusammenhang zu bringen ist mit der Erderwärmung. Das ist völlig klar, nur bezweifle ich trotzdem immer noch, wie viel versteht man dann davon, ja, woher kommt diese Erwärmung? Also ist diese Erwärmung nicht, ja, könnte ja trotzdem noch teils ein natürliches Phänomen sein, weil ja solche Klimaschwankungen immer wieder vorkommen. Und dass die, ja, dass der Temperaturanstieg dann einfach nur noch mal beschleunigt wurde durch den menschlichen Eingriff. Oder, ja, wir wissen eben nicht diese ganzen Effekte mit den Wassertropfen, wie dran die bei zum Treibhauseffekt. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus und wollte das nur festhalten, dass sich da auch die Klimawissenschaft nicht so gut auskennt und man deshalb den Mund nicht so voll nehmen sollte, zu sagen, ja, wir wissen ja genau Bescheid, hier können wir das einspeisen in unser Modell und dann können wir genau sagen, was wird passieren mit dem Klima. Wir wissen es nicht, es könnte auch genauso gut sein, nächstes Jahr hört es auf mit der Erderwärmung und wir sehen, okay, aus irgendeiner Ursache steigt die Temperatur nicht weiter. Ja, es ist schwierig, es ist aber der Punkt, der für mich ganz klar zeigt, wie das Wissenschaftsverständnis einer großen Öffentlichkeit, einer großen Mehrheit völlig fehlgeleitet ist, völlig ja einfach religiöse, wahnhafte Züge angenommen hat, dass man sagt, ich selber verstehe es ja nicht, aber es gibt ja diese Experten und auf die kann man sich ja wohl verlassen. Da, wo man selber nicht versteht, da kann man ja wohl mal sagen, ja, dann muss ja ein anderer klüger sein. Und dann sagt man halt, ja, okay, dann bin ich halt so schlau, mich auf die Experten zu verlassen, aber die Klimawandelleugner, die sind so dumm, dass sie noch selber nachdenken müssen. Also in dieser verqueren Situation sehen wir jetzt, dass diejenigen, die sich noch trauen, selbst nachzudenken, da in Bedrängnis gebracht werden und gesagt wird, ja, die sind dumm, weil sie nicht in der Lage sind, die Autorität der Wissenschaft anerkennen, weil sie nicht in der Lage sind, sich einfach zu verneigen vor der Autorität des ehrwürdigen Namens, vor dem Professortitel etc. Aber gut, ich wollte hier das ja nur anmerken und sagen, lass mir diese ganzen Diskussionen um die Naturwissenschaft, wo ich kein Experte bin, wo ich mich nur langsam einlese, auch ja, das weiter verfolgen werde, natürlich in meiner Lektüre. Dieses Buch kann ich nochmal empfehlen von Laughlin. Der Letzte macht das Licht aus, indem er eher über die Energieversorgung spricht und wie wird das in Zukunft weitergehen. Irgendwann werden ja die fossilen Rohstoffe ausgehen in 100 Jahren oder irgendwann, unabhängig davon, ob wir diesen Ausstieg nochmal beschleunigen, wie Flassbeck, der Ökonom, es vorschlägt, dass, ja, und wie auch die Klimabewegung es fordert, oder ob man es halt doch bis zum Ende verheizt, aber ist ja egal. Letztlich sagt Laughlin, muss man sich dann Gedanken machen, ja, wie erzeugen wir danach den Strom, was wird dann kommen? Und da zeigt er das auf, das ist schon recht interessant physikalisch, aber ja, ich stecke da nicht so tief drin und wollte das nur ganz klar sagen, um hier dieses ökonomische Argument mit Flassbeck zu machen, ja, auch wenn man da nicht, auch wenn ich jetzt da mich ja auch nicht so weit aus dem Fenster legen kann, kann auch sein, dass ich es komplett falsch verstanden habe und die Klimawissenschaft doch schon die ganzen Fakten auf dem Tisch hat und ganz genau erklären kann, wodurch jetzt dieser Temperaturanstieg erklärbar ist und dass dieses und jenes Extremwetterereignis, diese Überflutung definitiv auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Könnte auch sein, dass es sich so verhält, sage ich hier bescheiden, demütig. Aber wichtig sind ja diese ökonomischen Überlegungen von Flassbeck. Ja, was fangen wir denn jetzt an mit diesem Wissen der Klimawissenschaft? Und dass wir da eben sehen, wir haben viele Probleme, wenn wir da ernsthaft an unserer Wirtschaft das umbauen wollen. Wenn, was jetzt also Konsens ist, dass das CO2 so ein Riesenproblem ist für das Klima, wenn wir also daran was ändern wollen, dass die Industrie so viel CO2 ausstößt, ja, dann stoßen wir da auf heftigste Widerstände, und zwar aus diesem einfachen Zusammenhang der Welt. Es gibt immer einen Markt, heutzutage ist sind die meisten Märkte so globalisiert, also es gibt einen globalen Markt für Öl oder Gas, und der wird einfach geräumt, wenn sich das eine Land anstrengt, weniger Gas zu verbrauchen, verbraucht das andere halt mehr. Solange man sich nicht auf einen globalen Plan, auf eine globale Koordination einigt, wird es wenig bringen, wenn wir in Deutschland oder in Europa oder auch im gesamten globalen Norden uns da ganz schön anstrengen. Und genau das ist eben dieses Problem, wo das Flassbeck aufzeigt und das ich hier anmahnen wollte. Und diese Frage der Schuld gegenüber den Entwicklungsländern, dass also der Grundgedanke aus dem Pariser Vertrag ja richtig ist, dass wir im Norden in den Industrieländern viel mehr zum Klimawandel beigetragen haben. Und das Umweltbewusstsein auch ein Luxus ist, dass es dann entsteht, wenn andere niederschwelligere Bedürfnisse befriedigt sind, was ja normal ist. Und dass wir also nicht mit dem gleichen Blick auf die Länder im globalen Süden zugehen können und von denen herbe Einschnitte verlangen können, sondern auf die eher beruhigend einwirken müssen und ihnen sagen, ja, auch mit klimafreundlicheren Technologien muss es möglich sein, eure Wirtschaft erstmal zu industrialisieren, also das, was wir in Europa, in Deutschland schon vor 150 Jahren gemacht haben, dass ihr das jetzt auch mal hinbekommt und ja, einfach eure heimische Industrie aufzubauen, nicht so abhängig vom Ausland zu sein. Anders wird es nicht gehen. Da kann man nicht den Verzicht predigen. Das mag vielleicht für uns hier, für die wohlhabenden Schichten in Deutschland ansprechend sein. Aber im Weltmaßstab sicher nicht. Und also dieser Punkt von Flassbeck ist also exzellent ausgearbeitet, dass diese Schuld sich aber nicht nur darauf bezieht, auf das, was wir physisch in die Luft geblasen haben, sondern ja auch moralisch-ideologisch, was wir den Entwicklungsländern predigen. Klar, früher gab es noch den Kolonialismus. Jetzt vor einem Jahrhundert oder länger zurück, aber auch danach sind diese Länder ja in einer Abhängigkeit weiterhin und sollen auch darin gehalten werden, wie ich ausführte, diese liberalen Theorien, die Wirtschaft mit schöner Regelmäßigkeit wiederum ruinieren in Ländern wie Brasilien, wo dann ein Bolsonaro an die Macht kommt und da eben genau aus der Chicagoer Schule, die schon damals in Chile gezeigt hat, dass sie ja nicht zu wirtschaftlichem Erfolg führen kann. Also in der Militärdiktatur, wo damals Allende ermordet wurde, der sozialistische Präsident, dann Militärdiktatur von Pinochet. Und da war ja diese Chicagoer neoliberale Schule, die dort ausprobiert werden sollte, die auch ja tausende Opfer an Menschenleben gefordert hat, einfach weil es diese ideologischen Betonköpfe so wollten und einfach ja die für sie die höchste Pampering liegt eben darin, ihre Theorien da als die Wahrheit proklamiert zu sehen und zu sagen, ja, das ist die Wahrheit, das müssen wir jetzt durchsetzen auf der ganzen Welt, dieses Liberale, der freie Markt. Aber ja, von Hayek, der das begrüßt hat, was in Chile vor sich geht. Und ja, Bolsonaro, wollte ich nur sagen, hat eben sein Finanzminister oder Wirtschaftsminister, kommt auch genau aus dieser Richtung der Chicago Boys, also das einfach so ideologisch durchsetzt. Wir haben die so überzeugt, ja, das ist die richtige Theorie. Aber das ist eben diese schwere Schuld, die wir dann immer wieder auf uns laden, weil wir eigentlich sehen können, dass das nicht die richtige Theorie ist. Und ja, die einzige Lösung ist dann die Verleugnung. Für diese liberalen Theoretiker, die sagen, ja, man hätte es ja nun mal richtig ausführen müssen. Die Leute im Süden sind dann halt solche Untermenschen. Das ist die Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt. Die sind nicht fähig, unsere Rezepte richtig anzuwenden. Wir können es halt. Die sind einfach grundsätzlich menschlich anders. Da trennt uns was von denen. Das ist halt diese rassistische, faschistische Ideologie, die sich dann aus der Liberalen schon ergibt. Aber da. Dass die holländische Lobby, jetzt kann ich vielleicht nur noch mal in Flassbeck reinlesen, um das Ganze abzuschließen mit dem Klimawandel. Vorerst zumindest, denn es war ja dann etwas brüsk, habe ich gedacht, im letzten Podcast. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier noch reinlesen muss. Haben wir da nicht alles behandelt? Hier zeigt er nochmal, ja gut. Dass der deutsche Beitrag halt natürlich zu den Weltemissionen sowieso gering ist. Also das mit der Vorbildidee relativ ja, sinnlos sogar. Ein Land könnte da Vorbild sein, wenn es die anderen Länder nicht einfach mitnimmt, wie hier aufgezeigt wird. China deckt seinen Energiebedarf etwa zu zwei Dritteln mit Kohle, Öl und Gas. Und problematisch habe ich hier das, das Wachstum dieser Energieträger ist am stärksten im Vergleich zur Kernenergie, Wasserkraft, Wind, Solar, haben sich diese Energieträger also um 7,2% erhöht im Jahr 2018 und die deutlich mehr ausgebaut in absoluten Zahlen zumindest, prozentual 7,2%. Kernenergie um 18% ausgebaut, aber in absoluten Zahlen deutlich geringer. Etwa ein Zehntel nur der fossilen Energieträger. Naja, also das zeigt gut, es ist schwierig, wenn ihr da nicht eine Koordination auf globaler Ebene hinbekommt. Aber jetzt nochmal ganz ans Ende dieses Buchs, das kann ich dann, glaube ich, einfach vorlesen. Flassbeck geißelt sich hier selbst und sagt, er hat in seinem Leben ja natürlich früher nicht so darauf geachtet, wenig zu fliegen oder wenig CO2 auszustoßen, als es noch nicht so ein Thema war. Aber ja, was hätte er da auch machen sollen? Damals war es ja noch nicht so präsent, dieser Diskurs der Bedrohung des Klimas. Seine Lebensbilanz, sagt er hier, die wird wohl sehr negativ sein. Sehr viel CO2 ausgestoßen, ja, Flugreisen gemacht, auch wenn er heute darauf achtet, nicht mehr so viel zu fliegen. Aber jetzt lese ich hier einen Text. Das ist sehr wichtig, dass er hier argumentiert. Aber die Jungen sollten trotzdem nicht so sehr auf die Alten verweisen und sagen, die haben hier so über ihren Verhältnissen gelebt. Auch sehr interessant, diese Austere. Diese strenge Ideologie der Mäßigung, der Askese, was ich als eine Parallele des herrschenden Zeitgeists mit der Klimabewegung ausmache, ja, was sich eben in der neoliberalen Wirtschaftspolitik so widerschlägt, den Gürtel enger schnallen, was, wie es heißt, in der Eurokrise predigen wir den südlichen Ländern einfach Gürtel enger schnallen. Und so auch die Fridays for Future Bewegung sagt, die haben hier über ihren Verhältnissen gelebt, die Alten haben so viele fossile Energieträger konsumiert, aber das bringt ja nichts, sagt Flassbeck hier, sondern viel besser wäre ja zu sagen, worauf seid ihr denn bereit zu verzichten? Die junge Generation kann jetzt ja einfach sagen, ja, wir sind bereit, das und das zu akzeptieren, diese Veränderung unseres Lebensstandards, unserer Lebensweise. Da lese ich mal kurz rein auf Seite 138 von Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Die Fridays for Future Bewegung wäre in meinen Augen viel glaubwürdiger, wenn sie den anklagenden Ton gegenüber den Alten ersetzen würde durch ein Bekenntnis zur Anpassung. Wir sind bereit, müssten sie sagen, eine globale Bewegung für hohe und weiter steigende Preise in Gang zu setzen, und wir sind auch bereit, unsere Lebensweise dementsprechend anzupassen. Wir sind bereit, müssten sie erklären, politisch für eine Umverteilung von Reich zu Arm zu kämpfen. Mobilität, müssten sie verkünden, ist kein Selbstzweck. Und solange es keine klimafreundliche Fortbewegungsmöglichkeit für die Masse gibt, sind wir auch bereit, die große globale Mobilität, die sich in den vergangenen 20 Jahren als nahezu selbstverständliche Lebensweise durchgesetzt hat, in unserer Zeit wieder deutlich zurückzuschrauben. Forderungen an die Politik sind das eine. Die Bereitschaft, auch Politiker zu wählen, die unangenehme Anpassungen durchsetzen, ist das andere. Wer glaubwürdig sein will, muss sich selbst und der Masse der Bevölkerung sagen, dass die vergangenen 40 Jahre in den Industrieländern ein grandioser Irrweg waren. Wer mitreden will, muss sich der politischen Auseinandersetzung und der politischen Abstimmung in der Demokratie stellen. Stimmung zu machen kann ein guter Anfang sein. Am Ende zählt aber nur die Fähigkeit, Menschen zu überzeugen, ohne unehrlich zu werden. Dann mal das nächste Unterkapitel. Klimaschutz wird wehtun. Noch einmal zu den Fakten. Die IEA, Internationale Energieagentur, veröffentlicht regelmäßig Zahlen zu den globalen Emissionen an CO2, die durch den Verbrauch fossiler Energieträger entstanden sind. Das Ergebnis ist ernüchternd. Abgesehen von dem konjunkturellen Einbruch des Jahres 2009 und der europäischen Wirtschaftskrise 2014 bis 2016 gibt es nichts, was zu der Hoffnung Anlass gäbe, die globale Gemeinschaft, die über das Thema Klimawandel in den hier abgebildeten 30 Jahren unendlich viel geredet hat, sei in der Lage, ihre auf fossile Energie ausgerichtete Wirtschaftsweise zu ändern. Dann kommt hier ein Diagramm, da sieht man also, ja, wie die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen kontinuierlich gestiegen ist. Dass sie es nicht tut, ist allerdings vollkommen konsequent, weil sich der reale Preis für fossile Energieträger seit Beginn der 70er Jahre nicht erhöht hat. Warum sollte irgendjemand auf dieser Welt Öl, Kohle und Gas einsparen, wenn der Markt jeden Tag auffordert, lustig weiter zu verbrauchen? Auch in anderen Bereichen, über die Bedrohung der Insektenpopulation wird zu Recht viel geredet, kommt der Schutz der natürlichen Umwelt nicht voran, weil es keine Mechanismen gibt, die dafür sorgen, dass weniger Flächen zu biologisch toten Äckern umgewandelt oder gleich zubetoniert werden. Immerhin wird jetzt auch in Deutschland vermehrt über Preise und Steuern gesprochen. Wer aber glaubt, mit ein bisschen Bepreisung hier und da sei eine globale Wende zu erreichen, der liegt fundamental daneben und streut den Wählern Sand in die Augen. Die Konfusion beginnt schon bei der Beschreibung der Instrumente. Viele sind gegen eine Steuer auf CO2, weil Steuern einfach immer schlecht seien und man weiß, dass irgendwer die Steuer bezahlen muss. Die Steuergegner sind aber fast immer für Zertifikate, also für eine Bepreisung von CO2, und erwecken dabei den Eindruck, dies müsse außer ein paar großen Unternehmen einfach niemand bezahlen. Das ist Unsinn. Ob man für Kohle, Gas und Öl mehr bezahlen muss, weil es eine CO2-Steuer gibt, oder weil man Zertifikate kaufen muss, wenn man diese Produkte benutzt, macht keinen Unterschied. Immer muss irgendjemand, und das ist im Zweifel der Endkonsument, dafür bezahlen. Immer stellt sich die Verteilungsfrage, nämlich wer wie viel von seinem Einkommen aufwenden muss, um die höheren Kosten zu tragen. Ist der Staat derjenige, der kurzfristig dabei verdient, muss er klar sagen, auf welche Weise er die eingesammelten Beträge zurückverteilt. Genau, wenn der Staat die Steuer einnimmt, ist ja logisch, dass er die dann irgendwie zurückverteilt. Die zweite Konfusion betrifft den Markt. Die Liberalen erwecken den Anschein, der Markt könne den Verbrauch von fossilen Energieträgern regeln. Das ist, wie weiter unten erklärt, kompletter Unsinn, weil das Angebot auf diesem Markt vollständig und für alle Zeiten vom Staat, der internationalen Staatengemeinschaft, festgelegt und gesteuert werden muss. Kein privater Anbieter könnte ja wissen, um wie viel er pro Jahr das Angebot reduzieren müsste und wie er das mit anderen Anbietern koordinieren sollte. Wenn man sich weltweit entschlösse, das Angebot von CO2-Zertifikaten so zu begrenzen, dass 2050 keine CO2-Emissionen mehr stattfinden, müsste man heute einen Pfad festlegen, entlang dessen das Angebot von CO2 systematisch bis auf Null heruntergefahren wird. Der Preis würde dabei in der Tat dem Ergebnis von festgelegtem Angebot und der privaten Nachfrage überlassen, was natürlich zu extremen Preissteigerungen führen könnte. Das ist jedoch ein Weg, der in den Demokratien politisch niemals durchzuhalten sein wird, weil weitgehend unkontrollierbare Preissteigerungen politisch für die meisten Regierungen nicht zu überleben wären, denn sie würden zu Recht dafür verantwortlich gemacht. Es geht nur der Weg über die konsequente Steuerung des Preises auf der globalen Ebene, ohne aber vorhersagen zu können, wann genau das zu dem gewünschten Ergebnis bei der eingesparten Menge an CO2 führt. Ja, also auch hier wissen wir nicht viel und Flassbeck setzt die Frage der Klimawissenschaft ja einfach als gegeben voraus. Aber sagt, wir können nicht wissen, wenn wir da eingreifen, wie viel CO2 sparen wir dann wann ein. Es wäre gut, sich da auf den Weg zu machen. Ja, das können wir vielleicht so festhalten. Aber hier nochmal kurz weiter im Text. Die vierte und größte Konfusion betrifft die Frage, ob die grüne Revolution für den Menschen einen wirklichen Nutzen bringt oder nicht. Man bekomme ja einen Gegenwert, nämlich eine lebenswerte Umwelt und eine bewohnbare Erde, wenn man höhere Preise für fossile Brennstoffe bezahle, wird argumentiert. Das ist richtig und falsch zugleich und genau deswegen ist es nicht so einfach, wie es klingt. Die Geschichte der Menschheit ist gekennzeichnet von einem Kampf gegen die feindliche Natur, die zu überwinden für die Menschen über Jahrtausende der einzige Weg war, ihre eigene Lage durchgreifend zu verbessern. Die Natur immer effizienter zu nutzen, war das Ziel fast aller menschlichen Anstrengungen. Und es ist gelungen. Der Mensch, insbesondere der Mensch in den westlichen Industrieländern, hat, so könnte man es ökonomisch ausdrücken, dauernd seine Terms of Trade zulasten der Natur verbessert. Der größte Fortschritt dabei war es ohne Zweifel, dass es den Menschen gelungen ist, die über Jahrmillionen ohne jedes Zutun des Menschen entstandenen fossilen Rohstoffe nutzbar zu machen. Wer zurück will zu einer Erde, auf der die Natur wieder einen größeren Platz beansprucht und die vorhandenen natürlichen Ressourcen weniger schnell verbraucht werden, muss bereit sein, die eigenen Terms of Trade zu verschlechtern. Man muss zumindest auf die weitere intensive Nutzung der Natur verzichten und damit Einkommensmöglichkeiten opfern oder gar zurückgehen und auch ein sinkendes Einkommen akzeptieren. Das mag für viele Menschen in der westlichen Welt akzeptabel sein, weil sie inzwischen ein Wohlstandsniveau erreicht haben, bei dem sie ohne weiteres auf weitere Zuwächse verzichten können und auch wollen. Ja, man kann durchaus die Meinung vertreten, dass Umweltbewusstsein auch eine Funktion der Einkommensentwicklung ist und keineswegs nur Ausdruck überlegener Einsicht in die ökologischen Zusammenhänge. Für viele Menschen im Rest der Welt, aber auch für eine nicht zu unterschätzende Gruppe von ärmeren Mitbürgern in den wohlhabenden Ländern gilt das allerdings nicht. Für sie geht es immer noch um den täglichen Kampf ums Überleben oder zumindest um ein Überleben in Würde. Sie haben nicht die gleiche Präferenz für eine Erhaltung der Natur, weil sie bisher keine Chance hatten, an der Verbesserung der Terms of Trade in der Vergangenheit, als man die Natur ausgebeutet hat, teilzuhaben. Man muss ja nur Ostdeutschland anschauen und die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass dort Klimaschutz einen weit geringeren Stellenwert hat als im Westen und auch deswegen die AfD so gute Wahlergebnisse erzielt. Folglich gibt es das Wir, das man im Zusammenhang mit Umweltschutz so gerne benutzt. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir müssen für die zukünftigen Generationen vorsorgen, einfach nicht. Die Verhältnisse sind zu verschieden. Einige Menschen sitzen in Nussschalen und kämpfen ums Überleben, andere schwelgen in großen Yachten. Ich kann mich nur wiederholen, wer nicht bereit ist, offen und ehrlich über die Verteilungsfrage zu reden, nimmt ein Scheitern der Versuche, den Klimawandel zu begrenzen und die natürliche Umwelt zu regenerieren, von vornherein billigend in Kauf. Wer nicht bereit ist, die Größe des ökologischen Fußabdrucks als Kriterium dafür zu nehmen, wie stark und in welcher Weise der Einzelne zur Kasse gebeten wird, ist einfach unehrlich in seinem Eintreten für eine bewohnbare Erde. Das gilt, man muss es leider sagen, für fast alle Parteien in Deutschland. Für CDU, CSU und FDP gilt es sowieso, weil man dort mit dem Plädoyer für Zertifikate schon verschleiern will, wer am Ende den Großteil der Rechnung bezahlt. Aber auch die Grünen und die SPD sind keineswegs klar in der Frage. Ein wenig Umverteilung kann man sich schon vorstellen und ist man auch bereit, öffentlich einzuräumen. Aber den großen Wurf, bei dem auch die untersten Einkommensschichten merken, dass sie mit im Boot sitzen, den kann man von den beiden Parteien nicht erwarten, weil sie fürchten, in die linke Ecke geschoben zu werden. Da ist schon die Linke und wird von allen Seiten bekriegt wegen ihrer Umverteilungsfantasien. Die AfD schließlich hat sich perfekt positioniert, um die Armen zu retten, wenn die anderen tatsächlich ernst machen würden mit der Bepreisung der Umwelt. Allerdings nicht, indem sie selbst für Umverteilung plädiert, sondern indem sie das Problem einfach bestreitet. Ja, Leute, also mir wird es einfach zu viel, diese demokratische Welt, das ist einfach eine unsaubere Welt, was da vor sich geht. Mich kotzt es an, ich will nicht mehr argumentieren, diskutieren. Ist doch egal, die Rechten bekämpfen einfach die Linken, dieses dialektische Spiel kommt in Gang, wie letztes Mal beschrieben. Und es ist mir einfach zu blöde, Leute. Nee, wir müssen die sozialistische Revolution einführen, den Staat da aufbauen, ohne noch auf diese Form, zumindest des Parlamentarismus, zurückzugreifen und das als Ländenschutz, als Legitimation unserer Herrschaft zu benutzen. Also da ist ganz klar, da müssen wir ansetzen, wie in der DDR es ja schon hervorragend gemacht wurde, auch wenn da nicht alles glatt lief, zum Beispiel beim Umweltschutz es auch noch Mängel gab. Aber ja, es war ja damals auch noch nicht so hoch auf der Tagesordnung. Nun aber können wir damit das Thema wirklich abschließen und ja, bin hier schon eine halbe Stunde drin und muss dann weitermachen mit dem am besten, worauf ich gerade angespielt habe, war ja die letzte Vorlesung über Marlon Grunds Buch Hass von oben, Hass von unten. Da kommt das ja vor, das dialektische Spiel, die Rechten, deren Moral besteht einfach nur in der Bekämpfung der linken Moral. Es ist unsinnig, die dazu bringen zu wollen, sich auf eine linke Moral einzuschwören. Das würde ja ihr ganzes Spiel, ihre Jouissance, ihre Lust an einem politischen Spiel kaputt machen. Und ja, für diese konservativen Kreise ist tatsächlich, oder für viele Kreise ist tatsächlich diese Teilnahme, diese Partizipation an der Politik ein reines Spiel, eine reine Lust, der sie sich halt nach Feierabend hingeben können, um den Geist ein bisschen schweifen zu lassen. Um ein bisschen zu sagen, ach ja, was ist das für ein schönes Theater, das da aufgeführt wird auf der politischen Bühne. Aber letzten Endes bleibt alles beim Alten und nur genau das wollte ich doch hören, dass mein Kapital auf der Bank weiterhin mir gehört, mir gesichert gehört. Die Aktien, die sind meine, das Privateigentum an Produktionsmitteln darf niemals angetastet werden in der BRD. Solange dieser Staat existiert, wird das sein heiligster Grundsatz sein, dass ich mich bereichern darf auf Kosten von anderen. Also ein Verbrechen begehen darf, was eigentlich seit 150 Jahren durch Marx gut dokumentiert ist, dass eine solche Gesellschaftsordnung keine Zukunft mehr hat, dass sie möglichst schnell hinweggefickt werden muss von jedem Menschen, der bei klarem Verstand ist und eben nicht in der Position, klar, dass er so extrem davon profitiert wie die Bourgeoisie-Klasse, die Klasse der Kapitalisten, die eben, ja, weil dem kommt es dann nicht mehr darauf an, was sie viel begreifen. Sie haben einfach die materiellen Interessen und ist dann ja auch verständlich, dass sie sich vielleicht weiter selbst täuschen, sich in die Tasche lügen und sagen, ja, das ist zum Nutzen der Gesamtheit, der Gesamtgesellschaft, was wir hier betreiben. Aber wie auch immer. Ich glaube, da kann ich gut anschließen mit diesem Buch von Marlon Krohn einfach. Ludo Martens wollte ich aber auch nochmal behandeln, Stalin anders betrachtet. Das ist ein wichtiges Buch für die geschichtswissenschaftliche Forschung. Ja, die Verschwörungstheorie ist einfach eine geschichtswissenschaftliche Hypothese, so würde ich es nennen. Und die wirkliche Verschwörungs- Verschwörer sind natürlich die bürgerlichen Historiker, die immer wieder den Kommunismus als das, als ein großes Übel darstellen, vergleichbar dem Nazismus. Und ja, das ist die wirkliche Verschwörung, eine kriminelle Vereinigung, die ja, die Menschheit einfach weiter in Elend und Sklaverei halten soll und ihr den Zugang zu dieser grandiosen Idee des Sozialismus verstellen soll und sie davon überzeugen soll, das sei nicht im Interesse der allermeisten Menschen. Und dadurch traut man sich also nicht daran zu rühren, an dieser Idee. Wir könnten es eigentlich auch machen, wie die Bolschewiki damals 1917 in so einer historischen Situation dann die Macht zu ergreifen, die Revolution zu machen, die eben erstmal friedlich ist, aber wo die Konterrevolutionäre dann voraussehbarerweise kommen werden und uns mit Gewalt bekriegen werden, wo man also auch wieder mit Gegengewalt vorgehen muss, aber das ist ja sowieso der normale Lauf der Welt, auch heutzutage, nur eben nicht hier bei uns. Die Gewalt ist schön externalisiert, schön in anderen Weltecken. Aber mit diesen Worten ja, muss ich nur mal kurz das Fenster hier zumachen. Ja, da waren ganz schön viele Autos vorbei hier auf der Straße. Gut, jetzt ist es ja schön leise hier. Ich kann aber nicht so lange weitermachen. Ich muss mich hier wirklich beschränken. Ja, dieses Hassbuch entweder oder dann noch ein eigener Text, den ich jetzt endlich mal nachreichen wollte, weil ich den schon mal in die Episodenbeschreibung gepackt hatte. Noch auf meine Reise in Argentinien hatte ich den geschrieben, als ich in den Anden unterwegs war vor 2-3 Monaten. Und den kann ich hier vielleicht vorlesen. Ja, aber dann geht mir auch langsam die Puste aus, kann ich sagen. Am besten ist es, sich wirklich zu begrenzen, so auf etwa eine Stunde immer wieder. Ich glaube, ja, kleine Häppchen sind auch ganz gut verdaubar. Ja, da muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Meinen eigenen Text oder von der Trollerei hier nochmal lesen. Da, gut, hatte ich mitten im Text dann geendet, als es hieß, durch eine Moral der Tierherde ersetzen. Ja, das ist schon ganz interessant. Lesen wir da einfach nochmal weiter. Krohn sagt also, der Hass im Netz hat ja auch ein Fortschrittspotenzial. Klar, gibt es darunter auch Straftaten, wenn jemand ja extrem beleidigt oder bedroht, mit Gewalt bedroht wird, ist natürlich eine Straftat, die verfolgt werden sollte. Aber in den meisten Fällen ist dieser Hass ja nicht Vorläufer einer realen Straftat, sondern einfach, dadurch kann man einfach seinen Frust ablassen und das verhindert vielleicht sogar auch noch mehr Straftaten. Also es ist eine reine Scheindebatte, so wie auch beim Klimawandel, man 40 Jahre lang viel heiße Luft da rausbläst, so auch beim Hass im Netz, das sind diese bürgerlichen Debatten, wo sich die Linksliberalen schön profilieren können gegen die Rechtsliberalen und sagen, oh je, da kommt der böse Hass her, da kommt das böse CO2 her, aus euren Porsches da. Idiotische Debatten also zwischen diesen zwei rechten Flügeln, aus denen das bundesrepublikanische ja, parlamentarische System immer wieder besteht. Und aber weiter einfach hier im Text auf Seite 68 von Hass von oben, Hass von unten. Genau, läuft dann auf den Satz hinaus. Man sollte gar nichts sagen, denn alles verletzt. Also die endgültige Sprach- und Begrifflichkeit. Aber was er davor schrieb, fand ich auch sehr schön. Diese Hasser, die Anti-Hass-Aktivisten, die klagen dann leicht mal über Menschenverachtung, wenn man das einfach da stehen lassen würde im Internet, diesen bösen Hass. Ja, aber niemand muss sich da ja auch anmelden. Im Internet ist ja nicht so wie in der realen sozialen Welt, dass du dem einfach nicht aus dem Weg gehen kannst, wenn da jemand vor deiner Tür irgendwie dich belauert oder bedroht, sondern im Internet kannst du einfach sagen, ich melde mich ab von Twitter, will davon nichts mehr wissen. Du begibst dich ja freiwillig dorthin, um dich da zu profilieren und dann meckerst du darum, dass jemand anderen dein Auftreten vielleicht als Belästigung empfindet, ja, wie es eben ist bei vor allem diesen linksliberalen Journalisten, ich das auch als Belästigung empfinde, was ich da lesen muss auf Twitter, solchen Leuten wie Georg Restle oder Sascha Lobel lese ich nicht so viel, aber wie auch immer. Also, genau, Menschenverachtung sagen die dann, aber stellen damit selbst, also betreiben damit selbst ja Begriffsverachtung, denn es treten sich in dieser Debatte um den Netzhass also zwei Sichtweisen gegenüber: Text versus Mensch. Die eine Seite sagt, der Text steht im Vordergrund, es interagieren nicht reale Menschen, sondern ein Text gegen den anderen, ein Tweet gegen den anderen, drunter Kommentar. Und die stehen sich gegenüber und ja, ist jetzt öffentlich sichtbar. Jeder, der es liest, kann sich ja eine eigene Meinung bilden. Wer hat jetzt diesen Schlagabtausch für sich entschieden? Es sind nicht zwei Menschen, die da sich gegenüberstehen. Und da sagt er also, die einen jammern über Menschenverachtung, aber er hält dem entgegen, damit betreiben diese Anti-Hass-Aktivisten ja Begriffsverachtung, schätzen den Text gering und stellen damit die existenzielle Grundlage des Menschseins in Frage, weil sie einfach sagen, der Text, der ist nicht das reale Wort, das Internet hier besteht, sondern die Menschen angeblich. Es geht also jetzt in diese Richtung. Ja, das scheint überhaupt die übergeordnete Absicht der sich Empörenden, ob von links oder rechts zu sein, jedwedes Denken und Begreifen abzustellen und durch eine Moral der Tierherde zu ersetzen. Und das habe ich gesagt, lasse ich mir nicht bieten hier, dass ich hier mir das Denken oder Schreiben oder Sprechen absprechen lasse. Deshalb, ja, mache ich an dieser Stelle einfach weiter im Text, jetzt auf Seite 68. Dabei ist es so weit gekommen, dass die Vermittlung heute selbst nichts mehr über ihre eigene Vermitteltheit weiß. So werden User inzwischen vor dem Absenden einer Nachricht gemahnt, nochmal in sich zu gehen und sich zu fragen, ob man das Geschriebene dem Empfänger der Nachricht oder seiner eigenen Mutter auch persönlich ins Gesicht sagen würde. Man stelle sich vor, bei jeder Abgabe eines Briefes würde der Postbeschäftigte fragen, ob man denn auch wirklich keinen Drohbrief oder eine Briefbombe versende oder ob man die Formulierungen, die man fürs Finanzamt wählt, auch in der Postkarte an den Ehepartner verwenden würde. Das Social Media Stadium der Menschheit erweist sich erst als Vorstadium einer noch umzusetzenden digitalen Zivilisiertheit. Denn Zivilisationen haben indes gelernt, Unterscheidungen zu treffen und Ungleiches nicht mit gleichem Maß zu messen. Leute mögen von Beruf Sozialarbeiter, Erzieher, Krankenpfleger und überhaupt grundgütige Personen und der Modus der Nettigkeit und Höflichkeit mag in ihren privaten und beruflichen Umfeldern vollkommen angemessen sein. Aber sie begehen den Fehler, diese berufsmäßigen und privaten Verhaltensgewohnheiten im Internet beizubehalten, also davon auszugehen, das Gewühl der öffentlichen Welt voll Verblödung namens Social Media funktioniere nach denselben Gesetzmäßigkeiten wie die Abläufe in ihrem Berufs- oder Privatleben. Im Zwischenmenschlichen gelten soziale Regeln, also solche der Moral. Deren Übertragung auf die sozialen Netzwerke führt dazu, dass auch politische Geschehnisse nur noch auf jener Ebene, also moralisch persönlich beurteilt werden und leider auch zunehmend bei Linken. In solchem Fahrwasser kann dann auch eine politische Institution wie das Amt des Präsidenten der USA problemlos auf seine jeweils aktuelle Charaktermaske, das heißt auf Persönliches, reduziert werden. Statt sie als Ausdruck des Stands des gesellschaftlichen Verhältnisses von Kapital und Arbeit zu begreifen, als Produkt von Klassenkämpfen oder deren Ausbleiben als Politik. Genau, heute haben wir es in der Antipolitik eingerichtet, dass denken, gar keine Politik ist mehr möglich. Wie sagte Stefan, betrieb im Aufwachen-Podcast, ein Post-Podcast, der betrieb er eine infame Politik der Deradikalisierung der Hörerschaft. Auch ihm ist schon irgendwie gar nicht mehr geläufig, dass man noch Politik machen könnte und sagt immer wieder, ja, mir wird es ja schon reichen, mal eine Erbschaftssteuer einzuführen. Und das ist eine große Politik, das ist eine große Vision zu sagen, jawohl, diese eine Steuer, dann haben wir noch 50 Milliarden mehr im Staatshaushalt und das wälzt hier unsere gesellschaftlichen Verhältnisse um. Damit kommen wir voran als Deutschland, damit machen wir wahnsinnig sozialen Fortschritt. Das würde ich mir wünschen, sagt er. Also einfach mal meine Erbschaftssteuer, die den Namen verdient. Klar, die jetzige ist ja so extrem niedrig. Und ja, was weiß ich. Aber einfach nicht mehr. Es wird alles so auf die Charaktermaske reduziert. Das heißt, das Amt des Präsidenten ist, der USA ist ja eigentlich egal, ob da jetzt gerade Trump oder Biden Präsident ist. Sie sind halt beide Verwalter dieser Kapitaldiktatur, dieses Ausbleibens des Klassenkampfs, das gesagt wird, es darf nicht nochmal diese Frage, diese marxistische Frage aufgeworfen werden. Das haben ja die Bolschewiki gemacht und in der DDR. Das war so extrem gefährlich für diese Kapitaldiktatur, diese Bourgeois-Diktatur. Und das wollen sie jetzt natürlich nicht mehr sehen. Deshalb bezahlen sie ja die Historiker so gut, die dann diese kruden Verleumdungen über den Stalinismus verbreiten. Und ja, also das ist einfach das Amt des Präsidenten der USA. Der verwaltet halt diese Kapitalherrschaft, diese Kapitalokratie, wie ich da mal schrieb, als ich über No Agenda schrieb. Und die beiden Adam und John sind immer auch treue Kapitalbürger, die kaum aus dem Haus gehen, die sich da einfach eingerichtet haben und deren gesellschaftspolitischer Horizont auch extrem begrenzt ist, die auch einfach gar nicht viel wissen wollen von der Politik, sondern sich einfach da zweimal die Woche in ihrem Podcast lustig machen wollen und sagen wollen, ach ja, wo sie aber in vielen Punkten ihre Zeitkritik sicherlich recht haben, vieles da sicher richtig sehen, diese Verblödung, die da stattfindet im Fernsehen und auf Social Media, aber eben trotzdem für sich selbst ja auch nicht eigentlich dieses politische Denken entwickeln wollen oder müssen, weil sie ja selber wissen, sie sind so gut gepampert, so wie es jetzt läuft. Es ist im Überbau, in den Medien, in dem öffentlichen Diskurs bisschen chaotisch, bisschen lästig manchmal, aber das Materielle ist doch ganz gut abgesichert. Sie stehen ganz an der Spitze dieser Weltgesellschaft. Warum soll man sich da Gedanken machen, ob sich irgendwas ändert? Es ist egal für sie. Sie sagen auch nie, wen sie wählen, jetzt, ob sie jetzt Trump wählen oder wobei ich davon ausgehe, dass sie Trump wählen, was ich ihnen nicht zum Vorwurf mache, sondern ja, da haben sie auch nie solche Wahlempfehlungen gegeben. Es ist völlig egal. Und jeder weiß das im Grunde und spielt aber so mit, weil man ja moralisch sein will, weil man sich dem herrschenden Diskurs beugen will. Und ich habe hier übrigens ein schönes Buch über die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, mit einem Bild von Honecker und Ulbricht drauf. Das habe ich noch gar nicht gelesen, habe ich mir nur schon mal vor längerer Zeit gekauft, damals noch in der Schule, als ich ein Referat darüber machen wollte. Aber das kam dann leider nicht zustande. Das wollte ich nur kurz hier erwähnen. Das sind noch wirklich diese Figuren der Hoffnung. Das war ein Staat, also zumindest von dem, was ich so höre, wo man noch seine Hoffnung reinsetzen kann, wo aber auch nicht die Charaktermasken das Problem sind. Auch da ist es letztlich nicht so wichtig, ob jetzt Ulbricht oder Honecker an der Spitze steht. Klar, sagen manche, mit Honecker ging es dann eher den Bach runter. Ulbricht hatte noch die richtigen Ideen zur Modernisierung der Wirtschaft, aber auch das sind dann letztlich Charaktermasken. Wichtig ist dieses Amt, weiß gar nicht, wie dieses Amt dann hieß, aber ja, Generalsekretär oder dass er eben an der Spitze dieses Staates steht und dass das ein sozialistischer Staat ist, in dem die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, in dem jedem Bürger also ein 17-Millionstel an einem volkseigenen Betrieb gehört und jeder Bürger sich deshalb mit Recht auch reich fühlen darf, weil es ja relativ viele Fabriken und Unternehmen gab, bevor dann die Treuhand kam und alles zerschlagen und eingestampft hat. Aber weiter hier dann im Text. Da bin ich ja abgeschweift, aber ist ja auch ganz gut. Oder als deren Ausbleiben, als Politik, genau. Darauf wollte ich eigentlich. Es gibt heute noch nicht mal den geistigen Horizont, um Politik, um die Idee der Politik zu fassen. So verleiht das sozialmediale Brimborium einer antimarxistischen linken Tendenz Ausdruck, die dazu neigt, Akte des Klassenkampfs umzulügen in individuelle Feindseligkeiten zwischen einzelnen Personen. Die Folge ist, dass Kategorien des Klassenkampfs im Internet zu Hass im Netz umgedeutet werden. Genau, so wie ich auch damals sagte in Folge 23 oder 24, dass ich Klaus Kleber ins Gulag oder in den Gulag, weiß nicht genau, stecken würde, gerne da reinstecken würde, die Arbeitslager wieder errichten, wie in der Sowjetunion es ja auch richtig war. Die Todesstrafe, dafür bin ich nicht natürlich, dass solche Leute, klar, Klaus Kleber ist natürlich auch nicht ganz an der Spitze dieser bourgeoisen Diktatur, sondern er vermittelt da nur, ist da nur in den Medien, der da die Befehle runtergibt, die Doktrin runtergibt und weitergibt ans Volk, dass die weiter brav und gehorsam bleiben. Aber trotzdem finde ich auch, da lädt er ja eine immense Schuld auf sich, wenn er das also, wenn er da als Rädchen im Getriebe funktioniert. Und das ist ja kein Ausdruck einer individuellen Feindseligkeit gegen ihn, sondern einfach so ein Beispiel, wo ich sagte, ja, so muss der Klassenkampf geführt werden, auch diesem Hass Ausdruck verleihen. Diese Leute, die diesen Staat am Laufen halten und rechtfertigen und gut von ihm leben, da ihre Pfründe haben, gut abgesichert sind, ja, den Hass entgegenzubringen, ist ja völlig legitim. Und aber es hat nichts mit dem Individuum dieses einen Fernsehmoderators zu tun. Aber ja, bei dem Text. Denn es ist bei all dem Internettheater ein von Grund auf und bereits lange vor Social Media in die Welt getretenes Gefühligkeitsgejaule und ein Intimitätsterror am Werke. Ein Drängen und Bedrängen hin zur Authentizität und zum Bloßstellen des lebensnahen, privaten und angeblich echten. Dass alles, was sich zur Künstlichkeit, zum bloß Virtuellen, zum Trolldasein bekennt, zum unpersönlichen, geistigen, nicht subjektiven, mithin objektiven, als unwahr und dadurch unecht illegitim zu stempeln bemüßigt ist und welches schon vor der Existenz des Internets seine Kanäle hatte. Ein Gefühligkeitsgejaule ist das also, eine allgemeine Tendenz in unserer Kultur. Die total gewordene liberale Realität, die nicht mal die halbe Wirklichkeit ist, sondern lediglich der Reflex der eigenen engen kleinbürgerlichen Lebenswelt, wird hier zur allgemeinen Forderung, zum einzigen Maßstab. Geschriebene Sätze, seien sie wahr oder falsch, werden irrerweise wieder lediglich als authentischer Ausdruck von einzelnen physisch nachweisbaren Personen aufgefasst und nicht mehr als das unpersönliche sachliche begriffen, das sie sind, als Ausdruck von Verhältnissen, Vermittlung. Hier stehen sich keine Texte mehr gegenüber, deren Urheber und ihre Gefühle nicht weiter von Belang sind, sondern es wird von vornherein eine Personality-Soße über jeden Beitrag im Netz gegossen. Ja, das bin ich auch, daran krankt auch, oder ja, dachte ich auch früher bei meinem Herangehen an Twitter, dass ich das nicht so will, aber eigentlich muss man immer diesen personellen Blickwinkel, diesen Angle damit einbringen, um einen Tweet, um dem wirklich die Würze zu verleihen, da so eine leicht ironische, lebensnahe Färbung dem Ganzen geben, aber wie auch immer. Nicht Auseinandersetzung über Sachverhalte, Gedanken, Einschätzungen, Werke, sondern Gerede über Menschen, also Tratsch, etabliert sich. Das endet darin, dass die Profis dieser Disziplin gewinnen. Die Trolle, Hater, diejenigen, die das Getratsche auf die Spitze treiben, qua Beleidigung. Successful Troll ist nun mal successful. So ist auch der Wahn, die Trolle seien des Volkes Unglück und müssten bekämpft werden, nicht konsequent durchzuhalten. Legitime, also staatstragende Trolle, wie die inzwischen zum Aufdecker von, hauptsächlich in Russland, China und der Türkei, also den Konkurrenzländern des BRD-Imperialismus und EU-Nationalismus entdeckten, gesellschaftlichen Missständen hochgeschriebene Comedy, Flitzpiepe, Jan Böhmermann oder das sich seit einem halben Jahrhundert auf Soziologie-Erstsemester-Level befindende deutsche Narzissten-Elend namens Satire, werden selbstverständlich allseits hochgeschätzt. Also in diesem Satz sagt er, also das sind ja die wirklichen Trolle, das sind halt staatstragende Trolle und die decken dann die anderen Trollfabriken in China, Russland auf, also in den Ländern, die halt in Konkurrenz stehen zu unserem imperialistischen Staat und auch EU-nationalistischen Staat. Das verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht ganz wahr, was er da zum Ausdruck bringt, wie wir der Welt gegenübertreten, ist jetzt ja egal, ob wir Deutsche oder Franzosen sind, in diesem geschlossenen Block der EU treten wir da so gegenüber, dass wir sagen, das ist unsere europäische Nation, wer da drin ist, klar, der darf sich hier überall eine Arbeit suchen, der darf sich frei bewegen. Und wer nicht, aber da braucht es strikte Regeln, die sind ausgeschlossen hier. Und das ist halt unsere wirkliche Nation. Aber die BRD betreibt ja weiterhin ihren eigenen Imperialismus und beherrscht sogar noch die anderen Länder in der EU. Ist ja das mächtigste Land und beutet sie weiterhin so extrem aus, auch Frankreich etwa. Aber ja, weiter im Text. Es geht in, wie sich zeigt, nicht um die Form, Trollerei, Unverschämtheit und so weiter, sondern um den Inhalt, der in solchen Formen transportiert wird. Solange die bürgerliche Einrichtung des Betriebs seine Ideologie zwischen Linksliberalismus und Rechtsliberalismus gefördert und abgenickt wird, haben weder liberale Diskriminierungskritiker noch linksradikale Demoaktionisten oder berufskritische Feuilletonisten irgendwas gegen diese einzuwenden. Also des Betriebs an Trollerei hier, oder verstehe ich, so verstehe ich das. Es kommt halt immer darauf an, ja, wer trollt da gegen wen. Man empört sich nur gegen die anderen Trolle. Bekämpfenswert finden sie diese immer erst, wenn es zum Beispiel auf Twitter gegen sie selbst geht. Schwer tut man sich daher natürlich auch mit der Unterscheidung von Phänomenen wie Shitstorms, Bedrohungen und Trollerei, welche dann in einigen Fällen, wenn es nur gegen die richtigen, also die der aktuellen liberalen Moral von Pro-EU, Kontra-Totalitarismus, Putin ist sehr gefährlich, entgegengesetzten geht, doch wieder in Ordnung oder wichtig und richtig sein. Nach Bedarf wird das alles in einen Topf Hass geworfen, wenn es einem gerade recht kommt. Man selbst war immer irgendwie durch leidige Umstände zu Schlechtem gezwungen. Die anderen hingegen machen alles immer nur aus purer Bosheit. Wenn also der Troll bei gleichbleibendem Niveau eine eigene Fernsehsendung hat, wird er zum Satiriker geadelt. Wenn der Hater seinen menschenfeindlichen Stuss in einer Zeitung verbreitet, nennt man ihn Springer-Leitartikelschreiber. Das ist ja zu genial. Da muss ich ja eigentlich aufhören. Ah, vielleicht noch nicht den Podcast, aber dieses Buch können wir dann nächstes Mal weiter. Dann, das ist ja ein exquisiter Schluss, eine Synthese, die er hier zieht. Das kann ich noch gar nicht ganz begreifen. Muss ich mir nachher noch mal kurz anhören, was da zum Ausdruck gebracht wurde. Also wenn man dem Troll auf Twitter, der da einfach blöd vor sich hin trollt und grollt und quäkt, wenn man dem eine Fernsehsendung gibt wie Jan Böhmermann, dann wird er eben geadelt und als Satiriker bezeichnet. Ein Shitstorm, wenn er gegen die Richtigen geht, ist es ja legitim. Wenn es um Frauenrechte geht, gegen vermeintliche Vergewaltiger, dann ist es ja legitim, da den Hass rauszukündigen gegen die, auch wenn sie noch nicht mal juristisch verurteilt oder irgendwie was geklärt ist. Aber ja, so sind eben diese, ja, es ist einfach relativ kindisch, was da stattfindet. Einfach, die anderen sind die Bösen und ich bin einfach von den Weltumständen immer wieder gezwungen worden, nur zum Hassen. Aber Hass ist doch ganz normal, hassen wir auch hier im Podcast, sage ich ja ganz klar, ganz logisch. Und dann, ja, weiß ich aber nicht, ob ich nicht vielleicht doch schon den Schlusspunkt finden sollte, wenn ich jetzt hier bei einer Stunde bin. Aber am besten spiele ich mal ein Liedchen und danach kann ich mich ja noch entscheiden, wie es dann weitergeht. Dieses Liedchen hatte ich hier vorbereitet. G-Eazy, Acting Up mit Devin Baldwin. Viel Spaß damit, Acting Up.
Grow up in the next 5 minutes, then she'll up and go. And I'm just saying, wait up. let me show and prove. I know I did some things that you really won't excuse. You really got something, I don't wanna go and lose. But then she cut me off like when you blow a fuse. And she said to me, she said,
stand here waiting for you all the time. Hope you recognize for a fall apart. The one question staying on my mind is why you keep playing with my heart. And I've been waiting for a long, long time. Sometimes I wonder what made me start. The one question staying on my mind is why you keep playing with my heart.
See, I fucked around and always cut it close. Sex is like a drug, I always need another dose. I swear I got a problem they can't even diagnose. I always seem to stumble every time I try to coast. I'm saying adios to the groupies, below akin to you. I swear you got something only shown in a few. And much, much better is what I'm going to do. And not sweat someone so minuscule. Have you ever loved somebody who didn't love you back enough? Brings on a bunch of extra baggage like you packing stuff. I apologize cause I know you really had it rough. It's my word, I'ma stop acting up.
I stand here waiting for you all the time. Hope you recognize for a fall apart. The one question staying on my mind is why you keep playing with my heart. And I've been waiting for a long, long time. Sometimes I wonder what made me start. The one question staying on my mind is why you keep playing with my heart.
Ja, ich glaube, meine Entscheidung steht jetzt fest. Acting Up, ein schönes Lied. Why you keep playing me with my heart? Meine Entscheidung ist fest. Ich muss meinen eigenen Text jetzt vorlesen. Den habe ich mir schon so lange vorgenommen. Und ich fand es berührend, was ich darin schreibe. Auch über die Religion der Inkas, wie mir meine Freundin erst erklärte, der Paganismus. Sie glaubten eben an die Sonne, an den Mond, und das beschrieb ich da auch, weil ich dann im Museum war und ja, verschiedene altertümliche Stätten, noch Überreste der Inka-Zivilisation besucht habe oder eben der Prä-Inka-Zivilisation. Die haben auch dort in den Anden gelebt und wurden dann eben von den Inkas erobert und so gelockt, an ihrem Imperium teilzunehmen. Damals noch durch eher subtile Mittel. Ne? Diese Inkas haben ihren Imperialismus auch betrieben, aber nicht mit so brutaler Gewalt wie wir heutzutage, sondern haben gesagt, ja, wir bauen hier einen Sonnentempel, und durch die Überlegenheit unserer Religion wollten sie also die Einwohner dort dazu bekehren und von ihrer Herrschaft überzeugen, und das wurde dann auch so akzeptiert. Die Inkas haben sich da also ausgebreitet, nur leider dann ja von sich schon bald hinweggefegt wieder von den Spaniern, die sie dann kolonialisierten im 15. und 16. Jahrhundert. Das habe ich da ein bisschen aufgegriffen. Da ja, mache ich eben auf Reisen. Der Text heißt Argentinien, Norden, Revolution. Ja, das war Teil von einem größeren Text. Ich habe die Texte dann immer wieder so auseinandergenommen, auseinandergeschnipselt und neu zusammengebastelt, die ich da als Episodenbeschreibung genommen hatte. Und das weiß ich gar nicht, für welche Folge ich das dann verhackstückt habe. Für Folge 64 oder so, also 63, die ich dann erst nach meiner Rückkehr veröffentlicht habe, aber schon damals aufgenommen. Und da war ich so revolutionär unterwegs. Genau, von meinem Abflug noch habe ich nur eine halbe Stunde genommen, die kürzeste Folge. Tischlein deck dich, glaube ich, bisher. Damals nur 33 Minuten in Folge 63. Und ja, da war ich eben extrem aufgewühlt durch den Stress auch der anstehenden Reise und durch meine revolutionären Gelüste, die wo einem da eben klar vor Augen steht, in solchen Ländern wie Argentinien. Ist gerade nur ein Vögelchen vorbeigeflogen von meinem Fenster. Da steht es einem ja vor Augen, was da für eine Spaltung in der Gesellschaft ist. Es gibt extrem Reiche, aber auch so viele Arme, die ja durch die Straßen laufen und nur irgendwas verkaufen wollen. Socken, viele Sockenverkäufer oder Taschentücher und so weiter. Oder die Alfajores, die solche Kekse anbieten, oder im Zug, in der Subte, in der Metro einfach zusteigen und da ein Liedchen singen, mit ihrer Musikbox ankommen und dann Geld einsammeln. Das finde ich noch wirklich ganz gut. Immer wieder gute Unterhaltung da in der Subte, in der U-Bahn. Ja, und da steht dann einfach vor Augen, was da für eine Spaltung gibt. Selbst wenn ich nicht so aus einer wohlhabenden Familie stammen würde hier in Deutschland, allein dadurch, dass ich aus Deutschland stamme, bin ich ja doch nochmal besser abgesichert. Und ja, hier hat man da doch nochmal ganz andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, Einkommen zu erzielen, sich was aufzubauen als in solchen Ländern. Und da klang dann in diesem anderen Text, den ich in Folge 78 vorlasse, man muss ja kein Kommunist sein, klang ja diese latente Verachtung auch an, zu sagen, ja, wer da reist, der kann mit einiger Gelassenheit auf diese weniger Begünstigten herabblicken. Und das wollte ich dann nur offen zum Ausdruck bringen, weil es meiner Ansicht oder meines Empfindens nach ein Gefühl ist, was jeden westlichen Reisenden ja so überkommen wird, dort zu sagen, ja, irgendwie, also wir haben es doch noch ganz gut bei uns daheim und boah, am besten bleiben wir dabei. Ne? Das ist diese Falle, in der man dann von dieser imperialistischen Ideologie gelockt wird, zu sagen, ja, du profitierst doch ganz gut. Es gibt doch diejenigen, denen es noch schlechter geht. Und dann glaubt man so zu wissen, wie ich dann auch sagte in Folge 69, ja, die wir im Westen sind eben so gut gepampert. Und weil sie das eigentlich wissen, dass sie dagegen nicht rebellieren sollten. Und so, ja, also das Wissen ist ein eingebildetes Wissen, ist ein ja, objektiv nicht gerechtfertigtes Wissen, dass der Status quo uns so begünstigen würde, sondern natürlich nur die Bourgeoisie-Klasse, diese ganz kleine Klasse an der Spitze, die über die Produktionsmittel verfügt, über die Aktienmehrheiten, wie Elon Musk, der jetzt auch noch Twitter übernehmen will. Aber ja, also da kam diese Verachtung zum Aufzug, das will ich dann nur authentisch ausdrücken. Ja, weil was soll man machen? Ich kann ja auch sagen, das ist so schlimm, da habe ich so Mitleid mit denen, aber was wird das ändern? Ich kann auch einfach diesen realen Reflex da zum Ausdruck bringen, den ich da spüre und sage, ja, da ist so eine Gelassenheit. Ne? Die Welt ist jetzt halt so eingerichtet, hier läuft es so schlecht, bei uns geht es noch einigermaßen. Also ist so eingerichtet und das ist eigentlich ganz gut. Das muss so bleiben, immerhin, das ist ja. Naja, aber das wollte ich hier gar nicht zum Ausdruck bringen, sondern diesen Text vorlesen. Der streckt sich über nur zwei Seiten. Nur zwei Seiten. Also. Zuletzt noch zur Situation hier im Norden Argentiniens. Diese Provinzen sind wirtschaftlich extrem abgehängt. Die Spaltung ist wohl noch extremer als in Deutschland zwischen den Industriezentren im Westen und den ländlichen Regionen, vor allem in Ostdeutschland. Und das bei einem deutlich niedrigeren Einkommensniveau, selbst in den reicheren Provinzen im Süden und in Buenos Aires. Die Wirtschaftskrisen der letzten Jahre haben diese Region im Norden besonders hart getroffen. Genau, das also auch mit Macri, der vorige Präsident, der dann jetzt zum Glück abgelöst wurde, wieder durch einen Präsidenten einer Linkskoalition. Aber auch erst, also auf diesem ja, neoliberalen, neoklassischen Kurs, wie er auch von Bolsonaro wirtschaftspolitisch vertreten wird. Und es geht immer wieder schief, aber irgendwie, ja, durch die Herrschaft der Medien, der bürgerlichen Pressefreiheit, der Freiheit, da ihren Meinungsmüll zu verbreiten, ja, werden diese Leute dann eben doch immer wieder gewählt wie Macri. Aber ja, weiter im Text. Ja, also da seine liberalen Theorien ist dann aber schief gegangen. Hilfe vom IWF beantragt, was die Nachfolgeregierung dann noch ausbaden musste jetzt. Hat gleich die Kredite gecancelt, aber muss ja natürlich trotzdem zurückzahlen, aber wie auch immer. Die Wirtschaftskrisen der letzten Jahre haben diese Regionen im Norden besonders hart getroffen und die Situation, die man hier in den Straßen sieht, ist deutlich prekärer als bei meinem letzten Besuch vor 10 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich, aber das wirklich die aktuellste Version ist, weil manchmal verändere ich dann noch was, wenn ich es hochlade, aber es ist jetzt egal, ich lese einfach das hier vor. Es gab einige Kupfer-, Zink- und Silberminen, die zwar die umweltschädigen und lebensgefährliche Arbeitsbedingungen mit sich brachten, aber immerhin für einige rare Arbeitsplätze in dieser abgelegenen Region sorgten. Doch nachdem diese schlossen, bleibt vielen nur noch im Umfeld des Tourismus zu arbeiten oder auszuwandern. Diese Option ergreifen immer wieder die Gebildeten und diejenigen, die überhaupt genug Geld haben, sich das Ticket zu leisten und sich auf den Weg in Nachbarländer oder gleich nach Europa zu machen. Genau, wie ich es auch damals in Folge 80 zum Ausdruck brachte, in Bezug auf den Klimawandel in Peru, in diesen Gebieten wie da in diesem Dorf, dieser Stadt in Peru, die ich da erwähnte, durch diese Doku, die mir meine Freundin gezeigt hat, da ist viel wichtiger, jetzt einen Arbeitsplatz zu haben oder eine Mine zu haben, die wenigstens ein paar Arbeitsplätze gibt, als eine saubere Umwelt. Also noch nicht mal, dass da das Trinkwasser vergiftet wird mit Blei und die Kinder da irgendwie in ihrer geistigen Entwicklung extrem beeinträchtigt werden, die Leute so schnell müde und antriebslos werden durch die erhöhten Bleilevels. Noch nicht mal das kann da irgendwas verändern, dass man sagt, ja, jetzt müssen hier Umweltstandards eingehalten werden bei dieser Mine, sondern es ist halt aus nachvollziehbaren Gründen wichtiger zu sagen, wir brauchen hier Arbeitsplätze, ja. Die Leute wollen ja was verdienen und sind halt so bereit, das in Kauf zu nehmen oder zumindest ihre politischen Repräsentanten nehmen das dann in Kauf. Und da also die Frage mit dem Klimawandel ein Problem, das noch viel weiter weg ist, als das Blei, das sie jetzt schon in ihrem eigenen Körper spüren und in Kauf nehmen. Also da die Leute auf den Kampf gegen den Klimawandel einzuschwören, ist extrem schwierig, müsste man sich von vornherein überlegen, was haben wir dann für Strategien, damit umzugehen. Aber das nur am Rande hier. Aber weiter im Text. Es gibt wohl nur wenige Gründe für die Einheimischen, hier zu bleiben. Erstens kein Geld für ein Bus- oder Flugticket. Zweitens keine Idee oder Perspektive, wohin man auswandern könnte, um Arbeit zu finden. Drittens, man hat Kinder, die noch zur Schule gehen. Im 15. Jahrhundert kamen hier die Inkas an, die aus dem Norden vordrangen, dem heutigen Peru und Bolivien, und eroberten das Territorium des heutigen nordwestlichen Argentinien, den Provinzen Salta und Jujuy. Sie drängten den bestehenden einheimischen Kulturen ihre Lebensweise und Herrschaftsform auf, führten die Religion des Sonnenkultes ein. Zuvor war Religion etwas zutiefst Persönliches, worüber man nur in Ausnahmesituationen redet. Das fand ich auch berührend, was ich da gelesen hatte in diesem Museum. Das war so etwas Persönliches. Also bei diesen Kulturen, die noch vor den Inkas da gelebt haben und die auch schon beeindruckende Zivilisation aufgebaut haben, damals im 15. Jahrhundert, da ihre Steinhäuser, Steinsiedlungen hinterlassen haben. Da war Religion sowas irgendwie ganz intim, ganz persönlich, hat man gar nicht so drüber geredet. Das ist aber auch schwer nachzuvollziehen, was haben die eigentlich geglaubt, weil es war irgendwie ja, einfach sowas Privates. Das fand ich faszinierend. Aber weiter. Die indigenen Völker hier waren just auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung, als die Inkas ihre Zivilisation übernahmen, soziale Bande zerstörten und teilweise Umsiedlungen vorantrieben. Dadurch bereiteten sie tragischerweise auch die Kolonisierung durch die Spanier im folgenden Jahrhundert vor, die es dadurch umso leichter hatten vorzudringen, das Territorium und Bodenschätze an sich zu reißen und die einheimische Zivilisation zu entwurzeln. Ja, sie im Vergiften mit den europäischen Narkotika, wie Nietzsche schreibt, die zwei Hauptnarkotika der Europäer sind der Alkohol und das Christentum. Und das wurde eben diesen indigenen Völkern dann so aufgedrängt. Sie wurden bekehrt, zu Christen gemacht, mit dem Alkohol abhängig gemacht, Krankheiten eingeschleppt. Ja, Millionen Leute sind so gestorben, auch durch diese Krankheiten, gegen die sie halt keine Abwehrkräfte haben. Dann weiter. Dasselbe passierte den Inkas, die im 16. Jahrhundert ebenfalls auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung waren und ein ausgedehntes Reich aufgebaut hatten, das sie durch ein großes bürokratisches System verwalteten und durch Religion und Handel zusammenhielten. Dann kamen die Spanier und zerstörten diese Kultur, wobei tragischerweise auch Millionen an eingeschleppten Infektionskrankheiten starben, die nicht endemisch waren, und der die einheimische Bevölkerung daher schutzlos ohne Immunität ausgeliefert war. Allerdings denke ich nicht, dass wir Spanier oder Inkas für ihre Kolonisierung moralisch verurteilen sollten. Das war damals eben der Gang der Dinge und sie glaubten, so den Fortschritt zu bringen, sowie die einzig richtige Heilsreligion zu verbreiten. Ja, das fand ich eine gelungene Synthese in meinem Text. Sowohl Spanier als auch Inkas haben da ja in einem Bewusstsein gehandelt, dass sie hier das Richtige tun, die Leute die Religion bringen, das Christentum oder eben diesen Paganismus, den Sonnenkult. Und ja, dass sie einfach da den Fortschritt, was ja, ja, was da vielleicht teilweise auch so ist, dieses Inka-Reich war ja extrem fortgeschritten, hatte da seine Verwaltung und hat viel Handel getrieben auf einem sehr ausgedehnten Territorium, obwohl es sehr unwirtlich war, dann Peru im Urwald, in den Bergen über 5000 Metern in Bolivien, also diese sehr unzugänglichen Gebiete und trotzdem alles so effizient oder ja, zwar nicht effizient, schon sehr bürokratisch irgendwie, aber trotzdem alles so unter Kontrolle zu bringen, ist ja nicht so leicht. Dazu brauchst du natürlich solche Systeme, religiösen Systeme, die Zusammenhalt und Identität stiften. Ist ja doch beeindruckend. Aber ja, wir können jetzt nicht sagen, das ist aber böse, was die getan haben, dass sie da einfach eingerückt sind und diese Territorien an sich gerichtet haben. Genau mit den Spaniern. Ja, ist es tragisch, dass so viele Leute dann gestorben sind und sie dem Alkohol dann verfallen sind, weil die Spanier sie so ködern wollten. Aber ja, es war damals halt das, was die Spanier sich ja auch nicht besser erklären konnten. Das ist halt der normale Gang der Dinge. Nun, aber mein Punkt, dass heute müssten wir es eigentlich besser wissen. Heute machen wir immer noch weiter mit unserem Imperialismus, obwohl es eigentlich heute für jeden Menschen Zugang zu Bildung, zur Geschichtswissenschaft, zum politischen Denken, zum Marxismus gäbe, sich Gedanken zu machen über die Welt und über die Politik und einzusehen, das ist nicht das Fortschrittliche, was wir hier vertreten, unsere westliche Wertegemeinschaft. Das ist das Rückschrittliche, genauso rückschrittlich wie die Kolonisierung der Spanier. Nur, dass wir heute eigentlich in der Position wären, genau das einzusehen, was die Spanier aus nachvollziehbaren Gründen damals noch nicht konnten. Und das war ja wirklich noch um 1500 rum, noch vor der Aufklärung, bevor die Wissenschaft so an Traktion gewonnen hat. Das eigenständige Denken, das Cogito Ergo Sum von Descartes, war damals noch nicht ausgesprochen, noch nicht gedacht, dass man erstmal denken muss, um zu sein. Aber ja, weiter im Text. Anders ist die Situation aber heute, wenn wir diesen Entwicklungsländern weiterhin dümmlichen, zigfach empirisch getesteten und widerlegten Liberalismus predigen. Freier Devisenhandel, deregulierter Arbeitsmarkt, kein Protektionismus, freier Handel, was stets nur den entwickelten Ländern zugutekommt. Denn auch Deutschland konnte sich im 19. Jahrhundert nur deshalb industriell entwickeln, weil man scharfe protektionistische Schranken aufbaute, um die erst entstehende Industrie zu schützen und nicht direkt der deutlich weiterentwickelten Konkurrenz aus England auszusetzen. Klammer zu. Wenig Sozialkosten, Lohnkosten senken, Staatsausgaben einschränken etc. Ja, da habe ich hier einfach nur so ein paar dieser liberalen wirtschaftspolitischen Programme aufgeschrieben, ist ja auch gar nicht so wichtig. Und das sind halt diese Buzzwords, die dann immer wieder von solchen Leuten wie Macri oder Bolsonaro vertreten werden, der Linie des IWF, der Linie der großen Ökonomen des Nordens folgen, die da im Norden sitzen und ihre Theorien entwickeln. Und aber nicht mal dahin reisen, wo sie wirklich ausprobiert werden und sehen, was das dort anrichtet. Weiter. Denn wir müssten heute eigentlich wissen, dass dies nicht der Weg zum Fortschritt, sondern zurück ins tiefste geistige Mittelalter der unantastbaren Dogmen und blind geglaubten Wirtschaftsgesetze ist. Gesetze in Anführungszeichen. Indem wir dies weiter predigen und weiter zuschauen, wie es für diese Länder keinen Ausweg aus der Armut für große Bevölkerungsteile gibt und eine immer größere soziale Spaltung entsteht, laden wir eine horrende moralische Schuld auf uns. Denn heute müsste jedem denkenden Menschen klar sein, dass dieses zynische Wirtschaftssystem ausgedient hat und nur durch drastische Veränderung zu zähmen ist. Es kann einfach nicht sein, dass wir an dem Glauben festhalten, der Kapitalismus sei das bestmögliche Wirtschaftssystem. Sicherlich, einige profitieren auch hier in Argentinien davon und zu ihren Gunsten wird weiterhin die Propaganda verbreitet. Die liberale Manipulation, die uns weismachen will, wir alle könnten zu potenziellen Gründern und Selfmade-Unternehmern werden. Auf globaler Ebene leiden diese Länder aber natürlich deutlich mehr als wir unter den weltweit geltenden Wirtschaftsbeziehungen. Und es ist eine Schande, ganze Generationen aufzugeben und ihnen keine Arbeit in ihrer Heimat anbieten zu können. Menschliche Kreativität, Erfindungskraft, Kollektivgeist und Arbeitsdrang wird vergeudet, weil wir weiterhin das Märchen von der Entwicklung durch Kapitalismus erzählen müssen. Wenn er einen Weg aus der Armut und Unterentwicklung zeigen könnte, dann hätte er ja mittlerweile genug Zeit gehabt, die Länder in Südamerika, Afrika oder Asien zum Aufholen und Anschluss an unser Lebensniveau zu führen. Ja, ein guter Gedanke. Langsam reicht es dann auch mal. Also, selbst wenn man irgendwann noch daran glauben konnte. Aber sehr schön finde ich einfach, was da vergeudet wird an Kreativität, einfach an menschlicher Schöpfungskraft. Die Arbeit ist ja auch das erste menschliche Lebensbedürfnis, wie es bei Marx hieß, wie ich damals vorlas. Aus einer Kritik des Gotha-Programms, oder soll es zumindest erstmal werden in der sozialistischen Gesellschaft. Heute ist es so etwas Autoritäres, wozu wir gezwungen sind, wo wir uns schlecht fühlen, dabei, dass ja, wir das leisten müssen, klar, weil es diese Lohnarbeit ist, aber eigentlich ist es ja das erste Bedürfnis, erstmal zu arbeiten, und so muss es dann sein im Sozialismus, dass den Menschen das erstmal klar wird und er gern arbeitet. So wie auch ich es ja anpreise, selbst meine Arbeit als Softwareentwickler ist doch etwas Lohnenswertes, sage ich, also abgesehen vom monetären Lohn, ist doch auch ab und zu was Schönes. Gerade auch dann, wenn es stressig wird, wenn man unter Druck steht, wenn ein Go-Live da vor der Tür steht und dann noch ein Bug fixen muss. Selbst dann oder gerade dann macht es Spaß. Also ja, es ist ja so, die Arbeit muss auch verherrlicht werden. Das hat der Marxismus gleich ein bisschen vernachlässigt, Simone Weil zufolge dieser Philosophin. Ich meinte, ja, Verherrlichung der Arbeit, das ist richtig, dass wir sagen müssen, diese Form der Arbeit, wo wir so dem Kapitalisten ausgeliefert sind durch diesen Lohnvertrag, die ist natürlich schlecht, die unterwirft uns, versklavt uns. Aber eigentlich, die Arbeit an sich ist ja etwas Gutes, ist ja das Wichtigste im Leben eigentlich. Also, und auch ich, also arbeite hier ja gern als Podcaster oder als Schreiber, aber auch als Softwareentwickler. Also, eigentlich fast jede Arbeit kann einem sogar Spaß machen, würde ich sagen. Wenn es nicht gar zu eintönig ist, klar, wie in der Fabrik, da ist man dann ganz entfremdet, wenn man immer nur das Gleiche macht. Und da habe ich da mit so einem Guide gesprochen, der hat ja, da so einen Ausflug organisiert auf einen Berg. Über 4000 Meter war leider dann ein bisschen die Aussicht schlecht, das Regen aufgezogen, aber deshalb konnte ich dann ein bisschen mit ihm sprechen, als wir im Auto gesessen sind. Die andere Touristen waren da noch irgendwie unterwegs im Regen, aber ich wollte nicht raus, hatte da auch vergessen, da eine Jacke mitzunehmen. Also ich war im T-Shirt und kurze Hose da, weil da unten im Tal auf 3500 Meter war es irgendwie noch relativ warm, und dann da oben bitterkalt, so 8 Grad, das war wirklich furchtbar. Oh, dann auch noch Regen, da habe ich ihn einfach nur ins Auto gesetzt und ja, und mit ihm ein bisschen geredet. Er meinte, er hat früher in der Mine gearbeitet, die dann aber geschlossen wurde und ja, jetzt würde er am liebsten weggehen. Seitdem arbeitet er halt so als Taxifahrer oder Guide irgendwie für Touristen. Und ja, er würde eigentlich gern weggehen nach Uruguay zum Beispiel, sagt er. In Uruguay ist ein Freund von ihm, hat einen Job gefunden in der Bäckerei oder ein größeres, ja, Backunternehmen. Oder gleich nach Europa, sagt er. Das wäre eigentlich seine erste Wahl. Nach Spanien geht er. Klar, kennt man schon die Sprache. Deutschland, fragte ich ihn, ob ihn das auch reizt, ja, klar, Sprachen lernen schwierig, ein bisschen schwieriger Deutsch zu lernen, aber ja, er meinte halt, er hat noch Kinder im Schulalter, deshalb kommt es jetzt nicht in Frage wegzugehen, aber prinzipiell gibt's eigentlich keine Möglichkeit, also was soll das, wie kann das bitte sein, dieser Kapitalismus sagt den Leuten hier, da wo du lebst, da kannst du nicht Arbeit finden. Du musst dich halt erstmal bewegen, erstmal tausende Kilometer ja, weiterziehen, irgendwie als Nomade dein Leben führen. Und da, wo das Kapital, wo es dem genehm ist, da kannst du noch einen Auskommen finden. Und ich finde es ja nur so, meine Formulierung hier finde ich ganz gut mit diesem Arbeitsdrang, dass der vergeudet wird, ebenso der Kollektivgeist, die Erfindungskraft und Kreativität. All das wird also vergeudet, wenn dieser Mann jetzt einfach nur Taxifahrer ist, wenn er doch einfach auch eine bessere Arbeit machen könnte. Oder klar auch als, ja, auch im Bergbau ist vielleicht, gut, ist vielleicht nicht die angenehmste Arbeit da im Untertag, aber prinzipiell sind da also viele Leute arbeitslos oder leben ja einfach so von dem, was sonst so abfällt, machen einfach das, was ihre Nachbarn auch machen. Da gibt es extrem viele Leute, gerade in diesem Dorf in den Anden, wo ich war, Umawaka heißt das, oder Tilkara ist noch ein Stück weiter unten in dem gleichen Tal, Quebrada de Umawaka. Da ja, verkaufen viele Leute halt einfach so auf der Straße irgendwie selbstgestickte Sachen oder ja, noch nicht mal selbst gestickt, sondern auch industriell gefertigt. Solche Rucksäcke mit schönen Andenfarben, diese grellen Farben sind extrem schön, immer wieder rot, gelb, blau. Ja, Colores Andinos, sagt meine Freundin, weiß gar nicht, warum diese Farben da so leuchtend sind in den Anden. Aber das wird da verkauft, Geldbeutel und so weiter, aber das ist halt extrem viele Händler, die da auf der Straße sind und das anbieten, und das kann ja eigentlich nicht reichen für alle. Für die paar Touristen, die da vorbeikommen, sind das einfach zu viele. Und ja, ist ja auch logisch, dass nicht jeder Mensch da die große Idee hat, da zum Selfmade-Unternehmer werden kann und sagen kann, ich habe jetzt die ganz neue Idee, was ich hier verkaufen kann. Ein paar andere verkaufen dann halt Tortillas, was zum Essen, aber viel mehr gibt es dann nicht. Das ist dieser Punkt der Vergeudung der Kreativität und Arbeitsdrang. Klar, die Kreativität kann sich erst entfalten im Kollektiv. Da müssten wir sowas aufbauen, diese volkseigenen Betriebe, dass jeder, der arbeiten will und kann da, ja, dass da auch in seiner Nähe ein Betrieb ist und das einfach irgendwie vom sozialistischen Staat organisiert wird, dass natürlich auch in diesen ländlichen Regionen solche Betriebe angesiedelt werden. Weiter im Text. Jetzt kommen wir bald zum Ende. Wie kann es ernsthaft noch so weitergehen mit dem naiven Mantra, es sei aber gerecht, dass der Reiche seinen Reichtum anhäufen dürfe? Wie kann es weiter geglaubt werden, nur so durch die große Motivation, auch reich wie Jeff Bezos oder Steve Ballmer werden zu können, ließe sich Innovation hervorbringen? Es ist ein illusorisches, wahnhaftes Konstrukt, das von der Gutartigkeit und Nützlichkeit des kapitalzentrierten Systems für uns Menschen ausgeht und vor allem von Kleinbürgern propagiert wird, die mit einem lächerlichen Minimallohn für ihre Bemühungen abgespeist werden, sich aber glücklich in ihrer Rolle fühlen, dem Kapital immer wieder seine Ehrbarkeit und Unantastbarkeit zu bescheinigen. Die Kapitalisten lachen sich wohl heimlich kaputt und fragen sich, warum sich die Masse der ausgebeuteten Arbeiterschicht nicht erhebt. Sie selbst hätten wohl nichts dagegen einzuwenden, denn sie lieben den Kampf, das Spiel ums Ganze, und würden sich eine Herausforderung sehnlichst wünschen, bei der sie sich mit Zähnen und Klauen verteidigen müssten, gegen die revolutionären Anwandlungen der Volksmassen. Stattdessen bekommen sie ihre Gewinne heutzutage staatlich abgesichert und werden mit aller Kraft von den Politikern, die sich kaum noch von direkten Lobbyisten unterscheiden lassen, protegiert, was ihnen auch schon langweilig werden dürfte. Ja, das finde ich sehr wichtig, ja, habe ich nur abgeleitet von einer Stelle aus Kommunismus für Erwachsene von Marlon Kohn, dem Buch, was er vor seinem Hachsbuch schrieb. Also, dass er da schrieb, ja, der Kapitalist wird es ja selber genauso machen, wenn er in der Position des Lohnabhängigen wäre, dass er versuchen würde, Revolution zu machen. Der ist ihm so gepolt, so rebellisch, so rücksichtslos, dass er sagt, ja, klar, wenn er jetzt in der mächtigen Position ist, dann beutet er die anderen einfach aus, verhandelt da knallhart immer in den Tarif und sagt, nee, nicht 5% mehr Lohn, nur 3,5, das gestehe ich euch zu. Er will natürlich seinen Profit wachsen sehen, damit er sich weiter seine Yachten kaufen kann. Und ja, ist ja logisch, klar, wenn man das materielle Interesse hat. Aber der ist eben so rücksichtslos, wie es sich die Arbeiter komischerweise heute nicht zutrauen. Und die sind so handsam. Aber der Kapitalist in der Position des Ausgebeuteten würde ja dann genauso rücksichtslos vorgehen und sagen, ja, also auf legale Weise kann ich hier nicht zu dieser Macht kommen, kann niemals in die Position des Kapitalisten kommen, dass ich einfach nur mein Kapital, meine Aktien haben muss und die arbeiten schon für mich, die anderen Menschen arbeiten für mich, die dann in diesen Unternehmen, die mir gehören, arbeiten. Also das ist irgendwie illusorisch für den Arbeiter, deshalb sagt, der muss er sich eigentlich erheben. Das wäre eigentlich logisch, dann zu sagen, ja, dann muss halt dieses Spiel ums Ganze sein, ja, in dieser Revolution. Da wird es auch blutig zugehen, da wird es auch Tote geben, weil nicht wegen uns, den Revolutionären, wir sind eigentlich friedlich, aber natürlich die Gegenrevolutionäre, die werden da wieder die Gewalt einführen. Ja, das sind eben ihre Interessen, da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen, aber es ist das Logische, das Natürliche, diese Revolution zu planen und anzustreben. Und hier noch in Klammern schrieb ich hier, ja, die Politiker lassen sich kaum noch von direkten Lobbyisten unterscheiden, zum Beispiel Habeck, der da bei einer Bundespressekonferenz sehr schön von Thilo Jung befragt wurde zum Stand bei den Covid-Patenten. Ja, die wollte man ja eigentlich mal freigeben, beziehungsweise die ganze Welt war dafür, außer Deutschland und die EU, die man eben so beherrscht. Und ja, da sagte Habeck noch im Wahlkampf, ja, ja, das muss freigegeben werden. Also als noch CDU im Wirtschaftsministerium saß, ja, sagte er, ganz klar, muss freigegeben werden. Aber dann, ein paar Wochen nachdem er da die Dienstschlüssel ausgehändigt bekommen hat, zu seinem Ministerium und seinem Geschäftswagen, sagte er, oh, ich bin nach Brüssel gefahren und da in Gesprächen mit institutionellen Kreisen, zu denen ich Zugang habe, durch meine ministeriellen Befugnisse, da bin ich zu neuen Einschätzungen gekommen. Also es würde diesen Ländern nicht helfen, die Covid-Patente sofort freizugeben. Denn, ja, da ist ja dieses Problem mit der Kühlung von minus 70 Grad Celsius. Und das können diese Länder wie Südafrika einfach nicht machen. Die sind so, also die sind so unterentwickelt. Die können nicht mal eine ordentliche Kühlkette aufrechterhalten. Also so war Habecks Aussage. Das polemisiere ich hier ein bisschen, aber das war inhaltlich genau seine Aussage. Ja, diese Länder können es einfach nicht. Das würde denen noch nicht mal was bringen, wenn die Patente freigeben. Aber das war so schön von Thilo, dass er hier mal nachgefragt hat. Also lässt sich kaum noch unterscheiden, beziehungsweise sind natürlich die besseren Lobbyisten. Wozu noch Lobbyisten, wenn man direkt im Ministerium schon so jemand sitzen hat. Aber dann weiter im Text. Jetzt kommen wir wirklich zum Abschluss. Aber die schafsköpfige Herde, vor allem der linksliberalen Journalisten und Politiker, bleibt zahm und ängstlich und ist ganz zufrieden, wenn sie ab und an ein Bröselchen aus der gütigen Hand des Kapitalisten aufsammeln dürfen. Mehr wagen sie sich nicht zu erträumen. Sie sind verängstigt, geknickt, gebrochen. Man fragt sich, ob es nicht langsam an der Zeit wäre, dem Spruch des mexikanischen Revolutionärs Zapata zu folgen. Lieber stehend sterben, als weiterhin kniend zu leben. Gut, ich glaube, ja, das war's dann von diesem Text. Das kann ich dann so stehen lassen und muss dann hier wirklich das Ende einleiten, noch ein paar ausleitende Worte hier finden oder anfügen. Weiß ich nicht, was kann ich da sagen? Nicht mehr viel. Ich glaube, damit ja, können wir es dann für heute bewenden lassen, seine Richtigkeit haben lassen. Das ist richtig und wichtig, hier weiter zu podcasten, aber auch sich zu zügeln, zu mäßigen, wenn man so feurig zur Revolution aufruft, dann muss man auch wiederum in sich gehen, wenn man einmal so außer sich war, jetzt wieder in sich gehen und das alles erstmal verdauen. Das finde ich sehr schön. Das kann ich nur noch vorlesen aus Julio Cortázar Rayuela. Das ist ein sehr kurzes Kapitel. Dieses Buch hat ja diese 150 Kapitel, glaube ich, und man springt immer wild hin und her beim Lesen, beziehungsweise kann man sich aussuchen, wie man das Buch lesen will, linear oder immer hin und her springt, gemäß einer Gesetzmäßigkeit, einer Reihenfolge, die am Anfang aufgezählt wird. Also hier Kapitel 180. Das ist nur ein ganz kurzes Zitat. Wie könnte der Ermordete seinen Mörder davon überzeugen, dass er ihm nicht erscheinen wird? Malcolm Lowry, Under the Volcano. Da kam das also her, das Zitat. Und damit muss ich dann wirklich auch wieder heute Ruhe einkehren lassen. Leider. Aber ich kann euch verraten, dass ich heute an meinem Diskurs schon was festgestellt habe. Da hat sich eine gewisse Änderung, eine gewisse Polemisierung auch vollzogen. Polemisierung ist auch die Politisierung, wie ich da richtig sagte in Folge 79, polemisch gleich politisch. Das ist meine Ansicht, mein Ansatz. Genau, ich habe nämlich Peter Hacks gelesen, diesen Autor, der auch von Marlon Kuhn so geschätzt wird. Das ist auf jeden Fall lesenswert, hier sein Buch Marxistische Hinsichten, in dem er über Politik schreibt, ein paar Essays versammelt, das aus seiner Zeit. Damals ab 1955 hat er in der DDR gelebt und hat sie immer nach bestem Wissen und Gewissen verteidigt, was dann eben leider nicht gereicht hat. Die paar überzeugten Kommunisten konnten die DDR nicht retten, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben immer dieses historische Anschauungsmaterial, auf dem wir dann aufbauen können in Zukunft. Und ja, ich glaube, genau, dass Hacks mich da beeinflusst hat. Das habe ich gelesen und zur Romantik, genau, dieses Buch. Und dass ich davon heute ein bisschen, ja, einfach ein bisschen angereichert bin von seinem Stil, der sehr gut ist, vor allem in zur Romantik, ist es ein wahnsinnig luzider, unterhaltsamer Stil. Und in diesen marxistischen Hinsichten manchmal ein etwas dünkelhafter, etwas sprunghafter Stil, der aber auch sehr lesenswert ist. Nun, damit kann ich aber sagen, tschüss und auf Wiederhören, auf Wiederlesen, auf Wiedervorlage hier beim Tischlein Deck Dich Podcast.